Ja, wir haben jetzt eine breite Palette von Beispielen gesehen, Möglichkeiten, wie man ja, Internet oder Internettechnologie einsetzen kann für ja, verschiedene Arten oder ganz verschiedene Arten kollaborativer Autorschaft, die in ja, verschiedene Richtungen gehen. Immer die Frage mit bedingen, inwiefern ist das Intervention, inwiefern ist das Subversion oder nur Entertainment. Ich würde jetzt erstmal auffordern, die Fragen direkt zum Vortrag von Mirko Tobias Schäfer noch zu stellen, bevor wir dann auch an die größere Runde gehen.
Kurze Erklärung, ich glaube, Markus Kompa musste schon abreisen. Leider hat sich das verschoben, weil der muss heute Abend noch zaubern.
Genau, also gibt es Fragen direkt zum Vortrag von Mirko oder auch in die weitere, erstmal ans Publikum?
Ich habe mich ein bisschen gefragt, ob Subversion vielleicht der falsche Begriff in dem Bereich ist, weil ich denke, zum Selbstverständnis von sehr vielen Unternehmern gehört, dass sie subversiv sind. Also das ist eigentlich, glaube ich, eher so eine bestimmte Idee von Unternehmertum, das eh herrscht, so gegen Steuern, gegen Gesetze auch vorzugehen, nicht unbedingt die Wahrheit zu sagen, gut zu bluffen. Das hat sich vielleicht auch verschoben von diesem patriarchalen Führer der Firma zu jemand, der mehr so beobachtet und vielleicht dann Leute rauspickt und dann bestraft, indem er bestimmte Leute rausschmeißt. Aber also vielleicht hat sich da auch das Bild verschoben.
Ich gebe Ihnen vollkommen recht. Ich finde auch, Subversion ist ein falsch konnotierter Begriff und sollte da tunlichst eigentlich nicht verwendet werden. Also ich hoffe auch, dass ich so verstanden wurde, dass ich kritisch reagiere auf die Verwendung des Begriffes der Subversion.
Ich glaube sicher natürlich auch nicht, dass man mit Kommunikationsgeräten ja wirklich Subversion betreiben kann. Das muss man schon sagen, dass die Beispiele, die du da ausgewählt hast, sind natürlich tatsächlich besonders zwiespältig, weil sie irgendwie doch das Image auch von Potenz oder von Sexualität bestärken. Es gibt doch andere Formen, finde ich, von Adbusting, die, glaube ich, wirklich den betroffenen Firmen keine Freude bereitet haben. Eine der besten fand ich zum Beispiel das Bild von einem amerikanischen Nationalpark, ein wunderbarer Berg in Alaska im Schnee. Und drunter steht dann, wo immer es Erdöl gibt, wir werden es finden, Shell. Das ist, glaube ich, tatsächlich zumindest von der Ebene des expliziten Inhaltes her kaum noch positiv besetzbar.
Das kann sein. Ich glaube nicht, dass es Shell wehtut.
Weiß ich nicht, das lässt sich empirisch kaum feststellen. Ja.
Also als PR-Verantwortlicher von Shell wäre, könnte ich ruhig schlafen mit so einem Bild.
Ja, ich habe eine Frage an dich. Also, und zwar... ich glaube, diese Beschreibung, dass jetzt Technologie so eindeutig mit linken oder irgendwie progressiven Bewegungen assoziiert wird, ist, weiß ich gar nicht, ob das in Deutschland unbedingt so Konsens ist. Deswegen wollte ich nochmal fragen, ob man da vielleicht auch nochmal zwischen verschiedenen Ländern differenzieren muss.
Ja, vielen Dank für diese Frage. Das stimmt, die deutsche Linke ist natürlich eher klassisch technikfeindlich. Ich beziehe mich da natürlich sehr, sehr stark auf die amerikanische Counterculture. Und dann möchte ich ja auf das Buch von Fred Turner, vom Counterculture to Cyberculture, verweisen, der also nachweist, wie die Hippie-Generation, um es mal so zu sagen, in Kalifornien den Computer und vor allem dann Netzwerke als die Produktionsmittel zur Etablierung einer besseren Welt, einer gerechteren Welt mit freiem Zugang zu Informationen gefunden haben und weiterentwickelt haben. Und das sind auch Dinge, die man direkt in der technischen Konfiguration danach lesen kann. Also diese Werte sind eingeschrieben in Protokolle des Internets selbst. Also sieht man in den Requests for Comments. Und Man sieht das in vor allem in der Designkultur der frühen Personal Computers. Man sieht das in den frühen Texten von Ted Nelson, dass es darum geht, dass man hier eine Enabling Technology produziert und den Zugang des Weltwissens für die gesamte Erde anbietet. Und es ist auch noch sehr interessant zu sehen, dass das dann weitergeht. Man findet das dann auch im offiziellen politischen Diskurs. Die Clinton-Gore-Regierung hat sich explizit auf Technik als den Motor für eine bessere Gesellschaft berufen und hat damit natürlich ganz eindeutig auch was später dann als Californian Ideology beschrieben wurde, angesprochen.
Ja, ich wollte nur eine kurze Anmerkung machen zur deutschen Technikfreundlichkeit. Da gibt es sicherlich einmal das von Brecht durchaus ernst gemeinte sich einlassen auf die Radiotheorie, die er eigentlich umdrehen wollte, und sicherlich auch Enzensberger Ende der 60er Jahre, wo er damals noch Hoffnungen hegte im Baukasten seiner Theorie der Medien in das Medium Fernsehen, was er ja später in dem Spiegelbericht zum Nullmedium auch wieder zurückgenommen hat, allerdings auch mit einer Verspätung von knapp 20 Jahren. Also ich denke, da gibt's auch so eine Technikbegeisterung, dass Technik und Technologie durchaus demokratisierend wirken kann. Also da hat Deutschland durchaus, ich will nicht sagen eine große Tradition, aber es gibt auch bei den Linken der 60er Jahre da durchaus eine starke Affinität dazu.
Ich gebe Ihnen so weit recht, als dass bei Enzensberger natürlich der Technikgebrauch eindeutig ans politische System gebunden ist. Und wenn die Vorzeichen eben gut sind, dann machen die Medien was Gutes. Wenn die Vorzeichen schlecht sind, dann sind es eben repressive Medien. Und da ist die Technologie eine neutrale Blackbox, die weiter nicht auf ihre technische Konfiguration untersucht wird, hinsichtlich der Art und Weise, wie sie bestimmte Medienpraktiken entweder stützt oder eben verhindert.
Wobei auch ganz witzig zu bemerken ist, dass sich Enzensberger in seinem Text da gerade über die Technologiefeindlichkeit der Linken lustig macht oder sich darüber ärgert. Das heißt, es ist schon seine Diagnose zu dieser Zeit gewesen. Und ich denke, was Mirko Tobias Schärfer gerade nochmal gesagt hat mit dem Internet und diesem Request for Commons, ich denke, das muss man von dem Kontext von der damaligen Marshall-McLuhan-Rezeption sehen, die ja dann auch zum Beispiel in diesem Kontext von Guerilla Television immer diese Idee mitgetragen hat, man könne über die Technik Gesellschaft verändern. Das war damals irgendwie so ganz, ganz, ganz richtig im Diskurs dieser Zeit drin. Und du hast auch noch gleich nochmal darauf hingewiesen, auf diesen kritischen Ansatz von Richard Bartlett auf die kalifornische Ideologie. Ich glaube ja auch, das ist zumindest ein bisschen mein Eindruck, dass man auch in den USA sich diese Idee, man könne über die Medien Gesellschaft verändern und die Technik kann man zum Guten einsetzen, sich auch schon inzwischen gewandelt hat. Aber vielleicht hast du da einfach auch eine intimere Perspektive drauf.
Naja, zum einen sieht man bei McLuhan vor allem dann speziell im Hinblick auf das Fernsehen die Erwartung, dass das Global Village und die schockierenden Bilder vom Vietnamkrieg letztendlich zu einer besseren Welt führen würden. McLuhan ging davon aus, dass wenn Krieg ins Fernsehen kommt, dann wird es keinen Krieg mehr geben. Wir wissen jetzt, dass kriegerische Auseinandersetzungen das am stärksten regulierte und am stärksten kontrollierte Aspekt der amerikanischen Militärführung sind. Es ist übrigens als Randbemerkung sehr interessant zu sehen, wie sich das amerikanische Militär in die Produktion von Kriegsspielen einmischt und aufpasst, dass diese Dispositive so simpel bleiben wie The Green Berets zum Beispiel, dieser ultra schlechte und primitive Kriegsfilm, der den Vietnamkrieg rechtfertigen sollte. Und dass man hier also Komplexität reduzieren will. Ansonsten ein Backlash zur Technikutopie gibt es in Grenzen. Es gibt Andrew Keynes Reaktion auf die Medienpraxis und man sieht schon eine Reihe von Publikationen erscheinen jetzt, die wirklich frustriert sind darüber, dass die Utopie, die versprochen war, nicht eingetreten ist. Also auch da fehlt noch immer eine distanzierte Auseinandersetzung mit Technik. Die gibt es natürlich auch. Ich verweise jetzt auf die, entweder gibt es auch eben diesen utopischen Diskurs und jetzt gibt es eben ein paar von diesen ausgesprochen negativen Publikationen, die sehr enttäuscht sind, dass die Communities nicht so cozy sind, wie man sich das vorgestellt hat.
John Dagier mit seinem neuen Buch auch.
You're not a gadget.
Ja, you're not a gadget, das ist ein gutes Beispiel. Ja, genau. Ich hatte noch eine Beobachtung, also eher eine Anmerkung auf den Beitrag von Mirko Tobias Schäfer. Ich fand das sehr interessant, was du dargelegt hast, auch mit dem Handbuch der Kommunikationsguerilla. Du hattest ja gesagt, dass es möglicherweise eine sehr gute Vorlage ist für Werbestrategen. Und das würde ich sogar aus der Beobachtung von der Verschmelzung der Felder Werbung und Street Art auch bestätigen. Also da gibt es zwar auch immer wieder diese die Zuschreibung der Begriffe Subversion und so weiter, aber wenn man genau da auch sich die Biografien anguckt, dann gibt es tatsächlich in den Biografien der Personen überlagerte Überschneidungen zwischen diesen Feldern und ein Wissenstransfer. Also die eine und dieselbe Person ist dann eben Kommunikationswissenschaftler und Creator in der Werbefirma und gleichzeitig auch Street Artist. Und also dass diese Felder sich gar nicht, also schon lange nicht mehr diametral gegenüberstehen, sondern eigentlich schon lange ineinander, aufeinander sich beziehen. Jetzt kenne ich mich aber bei den Media Artists nicht aus, aber vielleicht kannst du dazu noch was sagen, weil das wäre, glaube ich, ein ganz interessanter Punkt noch.
Ich finde das einen sehr wichtigen Punkt. Ich kenne mich da leider nicht genug aus. Ich fände das eine super Arbeit für Soziologen, genau diese Überschneidung genauer zu untersuchen und zu schauen, wie zum Beispiel in dem Feld, das mich jetzt sehr interessiert, im Hacking, wie Personen, die tagsüber für Microsoft programmieren, abends den gleichen Source Code illegal weiterverkaufen oder andere Aktivitäten machen. Und das Gleiche sieht man in der Werbung. Ich musste, um mein Studium zu finanzieren, selber in der Werbung arbeiten, und die rekrutieren sich zu einem großen Teil aus Kulturwissenschaftlern oder denen, die es mal werden wollen. Und diese Überschneidungen gehen auch weiter, so weit, dass dann ein Kulturwissenschaftler eben ein Buch schreibt mit dem Titel Das Handbuch der Kommunikationsguerilla. Also diese Überschneidungen laufen weiter auch in den anderen Bereich. Und wie Theo und ich und andere haben in der Pause darüber geredet, wie die Überschneidungen auch in diesem positiv besetzten Bereich der neuen Medien stattfinden. Das ist also jemand, der gleichzeitig Geisteswissenschaftler ist, aber parallel eben auch Berater für die Social-Web-Strategie einer großen Firma ist.
Ja.
Aber wie gesagt, harte Daten habe ich dazu nicht, ja, und keine Forschung, die das genauer ausführt.
Ja, trotzdem.
Vielleicht nur ein Kommentar dazu. Also im Bereich der Kunst ist es durchaus so, dass auch Künstler von Firmen mittlerweile, und das würde nochmal anschließen an das, was Sie eben zu Beginn dieser Diskussionsrunde bemerkt haben, mittlerweile von Firmen eingesetzt werden, um Kreativitätsprozesse innerhalb der Konzerne zu sondieren und über die anderen Kreativitätsmodelle der Künstler dann noch effizientere Strukturen der Ökonomisierung der Arbeitskraft und vor allen Dingen der Kreativität der Mitarbeiter zu implementieren.
Ja.
Dazu?
Ein interessanter Kommentar. Das passt genau in das Bild, das ich mir vorstelle von Firmen.
Ich hätte vielleicht auch noch eine Anmerkung, weil wir auch so ein bisschen die historische Perspektive noch mitverfolgen und Sie auch so die Linie aufgemacht haben, die dann doch zurück bis zu Dada geht, die wir auch schon mal von der anderen Seite her verfolgt haben. Und das ist ja schon auffällig, dass bei der Kommunikationsguerilla, also mal abgesehen davon, dass man jetzt guckt, wer macht das und wer verwendet das dann wie weiter, ja dann da im Prinzip bestimmte, also einmal der semiotische Ansatz verwendet wird, dann Mythen des Alltags und dann auch eben Raumkonzepte und Raumtheorie sowie eben auch Debord-Theorie, um dann aber als Verwendungskonzepte aufgenommen zu werden. Das findet sich dann wieder in solchen Büchern wie von Liebel in Berlin, der im Prinzip ein Marketingkonzept in meinen Augen daraus macht. Und dann aber auch in einer Schwundstufe dieses Handbuchs der Kommunikationsguerilla, jetzt habe ich den Autor, ich glaube, das ist bezeichnet, vergessen, zur Spaßguerilla. Da kann man natürlich gleich anknüpfen noch an die Unterhaltung vielleicht. Das gebe ich mal so als Stichwort an Sie. Vielleicht.
Ich finde das, und da fand ich Jappes Vortrag sehr, sehr, sehr wichtig, um zu sehen, dass hier eigentlich intellektueller Überbau betrieben wird. Da wird die Idee eines historischen Fundaments kreiert, werden Zitate verwendet und meistens wird das sehr steinbruchartig getan, vor allem bei der Kommunikationsguerilla, aber auch bei Liebel. Und es ist immer der gleiche Handapparat an Texten, der verwendet wird, sehr überschaubar. Das ist eben Verweis auf Roland Barthes, das ist Verweis auf auf Umberto Eco und seine Anmerkung über eine semiotische Guerilla und natürlich die Strategien und Taktiken von Michel de Certeau. Und letztendlich geht es darum, einen Rechtfertigungsdiskurs, einen stärkeren Überbau zu bauen für etwas, was eigentlich genau das Gleiche auch ohne das kann. Und das sieht man ja auch, dass sich viele wirklich unbeschwert von diesem Wissen mit den gleichen Taktiken auseinandersetzen und die genauso erfolgreich einsetzen, ohne diese Texte gelesen zu haben. Also das Lesen dieser Texte ist nicht notwendig, um dann subversiv tätig zu sein.
I did have one question. Sorry, I'm speaking English. It's about the destination of the intervention within, not just within kind of media technologies, but within the very idea of what an intervention actually means now. Because it seems to me that whatever's happening on the margins gets increasingly absorbed into the kind of centre in terms of power. Very, very quickly. It's almost as if the increased levels of communication via the internet actually speed up that process. So that which is seen as oppositional becomes very central very quickly and is almost kind of chameleon-like in its subversive act. Very, very quickly it starts off being representative of something other, and then almost in a blink of an eye it becomes appropriated and representative of the thing that it critiqued. And it's like almost as if it's I've seen it even within the visual art world. It's artists on the margins become increasingly pulled into the centre, sucked into the machinery, and then their otherness almost becomes a corporate game.
I agree. I would say that's something I was describing in my dissertation and forthcoming book, Bustle Culture, that what was first a set of strategies or tactics or things users did online, the developing of cultural practices, distinct codes and values, has then become incorporated into new business models and platforms. And that is what I describe as an implementation, which is quite opposite to the confrontation, what the music and the film industry has been doing for the past years, or, on the other hand, what I call integration, where you negotiate the different processes, the different values, what is something Wikipedia does in a more eye-level way, while the implementation that you mentioned is a really successful way of the culture industry to suck up the activities of users, to suck up their own culture and sell it back to them.
But just to respond, you need the mic for recording. I think the key question there is the response of those that are producing counterculture. It's almost as if there's a desire, consciously or unconsciously, to arrive on the center stage. So by the very fact that you want to have attention to what you're doing makes it incredibly vulnerable to almost the industrialization process. So there's almost a fault line in the very necessity to be subversive.
Yeah, that's a question I would ask an artist. What are you going to do then? How would you develop an aesthetic that is refusing the incorporation? How would you develop practices that are unfit for being implemented in business models and in platforms? I'm not expecting an answer right now, but that's something I'm really keen to learn about. What can one do to resist the incorporation, to build products or to build texts that are uncomfortable or not fit for the media industries?
Ich würde gerne noch ein weiteres Buch in die Debatte bringen, aber, und zwar, weil jetzt da sehr voll von Incorporation und Absorption die Rede war, das hat so ein bisschen mein Denken auch verändert, und zwar von Thomas Frank, The Conquest of Cool, der noch einen Schritt weiter geht, als zu sagen, die Praktiken werden absorbiert, sondern er weist nach, dass die Werbeindustrie schon nach dem Weltkrieg mehr oder weniger eine ganz andere, eine völlig neue Umstellung auf neue Images hatte, eine völlig neue Managementstrategie, die viel weit verzweigter ist als dieses Feindbild, was man hatte mit dem grauen Erdmann, der für eine böse, wenig dynamische Industrie steht, sondern die haben sich gefragt, wie können wir effektiver sein? Und er weist dann genau nach, wie letztendlich diese viel dynamischeren Managementstrukturen eins zu eins mit diesen mit der Counterculture aufkommen. Das heißt, es ist nicht so, dass die Counterculture da ist und dann wird sie von der Werbeindustrie absorbiert, sondern er kann sogar nachweisen, dass mehr oder weniger diese Umstellung der Managementmethoden gleichzeitig stattfanden. Das finde ich noch einen stärkeren Punkt, obwohl das nicht heißt, dass es auch diese Absorptionsbewegungen gibt. Aber ich finde es noch erschütternder zu sehen, dass es fast gleichzeitig läuft, wenn man dieses Buch liest.
Ja, Conquest of Cool ist sicher ein sehr wichtiger Referenzpunkt hin.
Eine Frage, die mich noch interessieren würde, auch um diese verschiedenen Vorträge jetzt zusammenzubinden, wäre, wie oder ob überhaupt man diese verschiedenen Tendenzen vereinen kann. Und also wir haben es ja jetzt in diesem Panel des digitalen Raumes vereint, aber wir haben ja einmal, man sagt, es gibt so ja, verschiedene Ausprägungen netzkultureller Phänomene und auch oder netzaktivistischer. Das wäre eben die Frage, wie aktivistisch oder interventionistisch ist das denn nun mal? Wenn man sagt, es gibt einerseits vielleicht so eine produktive Arbeit an alternativen Kommunikationskanälen, also etwas ja eher Werke oder Werte erschaffen, das hieß bei Papenbruck an dem Vortrag, und dann demgegenüber so auch so netzblockierende Aktivitäten und als drittes jetzt vielleicht noch dazu zu sagen, etwas, was eher so in diesen Unterhaltungswert oder Spaßwert geht, kann man diese Entwicklung irgendwie zusammenbinden? Also du hast ja auch in deinem Vortrag, Harald, dich direkt auf Mirko bezogen mit Extended Culture Industry. Ist es denn zusammenzudenken, diese ganz divergenten Entwicklungen?
Ja, also der Grund, warum ich das dann Extended Culture Industry genannt habe, war eigentlich ein Reflex, dass auf der einen Seite die User jetzt Dinge machen können, die sie früher nicht machen konnten, und dass die Produktion von Artefakten auch wirklich ausgelagert wurde in den Bereich der Konsumenten, dass Firmen zum Teil das inkorporiert haben in ihre Strategie, weil sie mit den Usern ein Research and Development Department hatten, das sie anders nie hätten finanzieren können, weil die Produkte auch so kompliziert geworden sind, dass ein normaler Konsumentensupport das nicht mehr unterstützen kann. Und auf der anderen Seite, weil es eben auch der Kulturindustrie möglich war, diese Praktiken zu beobachten und in den letzten Jahren mithilfe neuer Technologien, die unter Ajax, Asynchronous JavaScript und XML zusammengefasst werden, wieder zu inkorporieren. Und ich glaube, dass darin diese beiden Gegner, dass es an den Rändern dieser ausgeweiteten Kulturindustrie, sicherlich gibt es da Kulturproduktion, die wirklich außerhalb der etablierten Produktionswege stattfindet. Aber jederzeit kann alles, was wir auch gerade gehört haben, kann Teil der Kulturindustrie werden. Also jedes Produkt kann sofort Teil der Kulturindustrie werden oder auch wieder an die Ränder dieses Dispositivs verschwinden, wenn es an Wert verliert.
Aber dann müssen wir wirklich langsam zum Schluss kommen, weil sonst kommen Maxili nicht zu seinem Vortrag. Das finde ich sehr schade, ja?
Komprimiert, okay, ich versuch's. Ich wollte eigentlich gerade nochmal versuchen, ein bisschen eine Gegenposition zumindest zu versuchen, weil ich mich frage, ob man nicht so ein Stück weit in einen elitären Diskurs läuft, wenn man die, also trotz aller berechtigten Kritik, weil vielleicht ja trotz der Inkorporation immer so ein Rest von widerständigem Potenzial gerade erst dadurch entsteht, dass so ein kritisches Bewusstsein angeregt wird, dass dann eben auch außerhalb eines Konferenzraumes und außerhalb des Bereichs von Medienaktivisten durchaus dazu führen kann, dass sich ein gesellschaftliches Bewusstsein für gesellschaftliche Problemlagen etabliert. Ist es, also, das wäre so ein, ja, also da wäre dann eben die Frage, inwiefern läuft die Kritik an, an der Inkorporation von kritischem Potenzial, inwiefern schädigt die sich selbst? Ist das,
ich verstehe die Frage nicht.
Also, unter anderem, du hast ja eben gerade sehr deutlich gemacht, wie die Kritik letzten Endes eigentlich nicht mehr funktioniert, weil sie inkorporiert wird, weil sie letzten Endes dem Image nicht schadet. Und ich würde jetzt sagen, inwiefern muss man da nicht trotzdem aus einer zum Beispiel Cultural Studies Perspektive, dieses, also John Fisk formuliert das in der populären kulturellen Ökonomie, dass, dass die finanzielle Ökonomie immer ein Stück weit im Bereich der Bedeutungsökonomie einen Teil ihrer Macht preisgeben muss. Und inwiefern resultiert daraus nicht letzten Endes doch erst die Chance der Entwicklung eines kritischen Bewusstseins im Rahmen der Gesellschaft?
Naja, was mir wichtig war, ist, dass man erstens als Kulturwissenschaftler, nur weil einem diese Kritik sympathisch ist, man nicht anfängt, es zu loben, sondern es kritisch auch auf seine Funktion und Effektivität hinterfragt. Nur weil das etwas ist, was mir nah am Herzen liegt, Kritik an Schell oder anderen, heißt das noch lange nicht, dass ich sagen muss, dass es gut gemacht ist. Und darum habe ich hingewiesen auf die Hoffnung, dass man eben anderweitig Techniken und Methoden und Prozesse entwickelt, die das transparenter machen. Ich glaube jetzt nicht, dass WikiLeaks diese Lösung ist. Ich fand es sehr richtig, dass unser Vorgänger heute angesprochen hat, dass es wahrscheinlich die Seite nicht mehr geben wird oder dass es andere geben wird. Es geht darum, dass Prozesse entstehen, in denen man diese Medienpraktiken und das Wissen um diese Technologie integriert in gesellschaftliche Prozesse. Beantwortet das etwas Ihre Frage?
Das spricht auf jeden Fall einen wichtigen Aspekt an. Ich frage mich halt trotzdem, inwiefern man aus einer diskursiven, interventionistischen Perspektive heraus nicht doch auch schauen muss, wie kriegt man mehr Leute ins Boot dabei. Inwiefern dann eine Kritik an Kritik, die berechtigt ist und die notwendig ist, vielleicht auch ein Stück weit ihr Ziel verfehlt.
Ja, oder? Ich finde ja, dass diese Kritik von den Adbustern ihr Ziel verfehlt. Oder finden Sie, dass meine Kritik an den Adbustern das Ziel verfehlt?
Nee, ich habe das eigentlich als deswegen gar nicht nur gegen Ihren Vortrag. Oder also das, ich,
das macht doch.
Finde ich nicht. Nein, ich glaube halt einfach nur, oder ich wollte die Frage hereinbringen, inwieweit man das noch öffnen muss. Aber vielleicht ist das da auch die Zeit nicht für da. Das Kind nicht mit dem Bade ausschütten wäre vielleicht eine Metapher, in die man das
durchführt. Das war sicherlich meine Intention.
So schade es ist, müssen wir an dieser Stelle, glaube ich, einfach diese Diskussion erstmal beenden und vielleicht an einer anderen Stelle weiterführen. Aber wir haben noch einen prominenten Gast heute, den wir gerne noch hören würden. Und bevor wir alle müde sind, einschlafen und hungrig, würde ich, wir machen ohne Pause weiter, oder? Das klappt.
Direkt weiter.
Okay, 5 Minuten, also nach 2 Minuten wieder auf dem Weg nach unten machen.